ARD.
Es ist natürlich ein bisschen schade, dass dieser Eindruck der letzten Wochen die Erfolgsbilanz des Jahres überschatten.
Wir sehen eine Politik, die einfach die Augen vor der Wirklichkeit verschließt.
Die derzeitige Situation will ich gleichwohl nicht schönreden.
Eine Koalition, die am Montag nicht weiß, ob sie am Freitag noch existiert.
In Brandenburg gab es Zwischenzeugnisse, frische Umfragezahlen im Brandenburg-Trend und das pünktlich zum ersten Geburtstag des Regierungsbündnisses von SPD und BSW. Wir haben gerade Stimmen von Regierungs- und Oppositionspolitikern dazu gehört und wir gucken uns in der Spreepolitik jetzt an, wie die Stimmung im Land ist und werden der Koalition den Puls fühlen. Aber auch bei der Opposition ist was los, in diesem Fall bei der Außerparlamentarischen, nämlich bei der Linken, deren Co-Landesvorsitzender Sebastian Walter ist zurückgetreten. Was ist da los? In Berlin drehen derweil sowohl die Olympia- als auch die Expo-Befürworter ordentlich auf. Und auch das schauen wir uns genauer an. Und zum guten Schluss suchen wir noch zusammen einen Parkplatz in Berlin. Also, volle Woche, volles Programm. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin's auch, Thorsten Gabriel, der Name. Hallo. Und ich habe wie immer fachkundige Menschen an meiner Seite. Los geht's heute mit Martin Adam und Hanno Christ aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Also zuerst breiten wir mal Statistiken und Grafiken vor uns aus. Das ist zum Hören natürlich immer besonders toll. Aber wir werden das so anhörlich wie möglich machen. Wir reden über den neuesten Brandenburg-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg. Martin, zuallererst, wie sieht es denn bei dieser sogenannten Sonntagsfrage aus, auf die immer alle schielen? Welche Partei würde gewählt werden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre?
Also wir sehen in diesem Brandenburg-Trend für Brandenburg das, was wir in vielen anderen Bundesländern auch sehen, was auch tatsächlich niemand so richtig überrascht hat. Die Landesregierung sinkt im Ansehen. Also wenn man das aufsplittet, die Koalition setzt sich ja zusammen aus SPD und BSW. Das BSW, das noch Bündnis Sarah Wagenknecht, bald ja dann mit anderem Namen, halbiert sich fast, wenn man es vergleicht mit der Landtagswahl 2024. Die sind mit fast 14% reingekommen, jetzt liegen sie bei 7. Die SPD baut auch ziemlich ab von etwas über 30%, jetzt 22%. Davon, und da wird es dann interessant, profitiert die Opposition eben nur in Teilen. Also die CDU, eine der beiden Oppositionsparteien im Landtag, schaut da im Grunde zu, kann so ein bisschen zulegen, knapp 2% auf 14%, das ist aber jetzt nicht weltbewegend. Wer eben richtig gewinnt, und deswegen meine ich, das ist nur eine begrenzte Überraschung, weil das sehen wir auch an vielen anderen Stellen, ist die AfD, die im Grunde ohne selbst allzu viel thematisch anfassen zu müssen, stetig dazu gewinnt und jetzt auf 35% landet in dieser Umfrage. Das also plus fast 6% im Vergleich zur Landtagswahl. Schon in der letzten Brandenburg-Trend-Umfrage im Sommer war die AfD die stärkste Partei. Also würde diesen Sonntag gewählt werden, würde die AfD nicht alleine regieren können, aber sie wäre mit Abstand stärkste Partei und es wäre sehr, sehr schwierig, an ihr vorbeizukommen.
Und das bedeutet gleichzeitig, wenn man sich die Zahlenverhältnisse anschaut, es wird nicht einfacher, wenn man die Frage stellt, ja, wer kann denn da eigentlich mit wem regieren?
Genau, das ist eben der Teufelskreis, der sich dann da in Bewegung setzt, weil viele Wählerinnen und Wähler sich auch, das kennen wir aus anderen Studien, auch aus Unzufriedenheit, aus Frust und Ärger über die bestehenden Landesregierungen und die politischen Verhältnisse dann für die AfD entscheiden. Gleichzeitig aber, je mehr Menschen eben die AfD wählen, desto weniger Stimme, desto weniger Kuchenanteil sozusagen ist für die anderen Parteien übrig. Und wäre das, was die Umfrage, was der Brandenburg-Trend zeigt, jetzt das aktuelle realistische Verhältnis im Landtag, dann würde eben auch dieses Zweierbündnis aus SPD und BSW, was ja schon an und für sich ein sehr schwieriges ist, das würde schon gar nicht mehr reichen. Also es bräuchte jetzt schon mindestens ein Dreierbündnis dann mit der CDU an der Stelle oder, das ist insofern dann auch neu im Brandenburg-Trend, Grüne und Linke würden wieder reinkommen. Die sind ja rausgeflogen 2024, die würden, wenn auch knapp, wieder reinkommen. Also auch da könnte man dann Bündnisse zimmern, aber das wird natürlich immer schwieriger. Damit wird das Regieren schwieriger, damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen unzufrieden sind, weil sie sagen, hier passiert nichts oder es dauert so lange, es muss so lange verhandelt werden, eben diese schwierigen demokratischen Kompromisse. Die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, womit man davon ausgehen kann, dass in der nächsten Umfrage die AfD wiederum stärker wäre.
Jetzt hast du schon gesagt, es ist wenig überraschend. Hanno, geht es dir genauso mit den Zahlen?
Naja, man muss es so ein bisschen an dem vielleicht auch messen. Wenn wir immer auf das Wahlergebnis, auf das Landtagswahlergebnis gucken, da haben wir natürlich ein sehr, sehr starkes SPD-Ergebnis. Sie lag ja knapp vor der AfD. Aber um den Preis, dass eben andere Parteien überhaupt nicht mehr in den Landtag gekommen sind. Woidke hat damals alles auf eine Karte gesetzt, eben den Ministerpräsidentenbonus gezogen und gesagt, wenn ihr mich nicht wählt, dann wird eben die AfD stärkste Kraft. Und gemessen an diesem Ergebnis ist es natürlich ein Absturz. Andererseits zeigt die Umfrage, es ist auch eine Art Normalisierung, die wir da erleben. Also das Kräfteverhältnis war wahrscheinlich auch schon vor der Landtagswahl eben so. Jetzt sieht es für die SPD natürlich, Absturz, besonders schlimm aus. Aber was wir so ein bisschen registrieren, ist, dass wir schon eine Landesregierung sehen, die probiert zu funktionieren. Also sie arbeiten, sie haben einen Haushalt auf den Weg gebracht, der nicht einfach zu zimmern war, weil eben sehr viel gespart werden muss. Auch der nächste Haushalt wird nicht einfach werden. Da gibt es immer noch eine große Deckungslücke. Wir sehen aber, dass es eine Fraktion beispielsweise des BSW gibt, die diese Landesregierung, ihre eigene Landesregierung gar nicht mehr so sehr unterstützt, sondern versucht, so ein Stück weit auch manchmal in den Rücken zu fallen. Also alles zusammen ergibt sich dann ein Bild einer zerstrittenen, in sich sehr heterogenen Landesregierung. Das macht es natürlich für die Wählenden nicht eben einfacher und so entsteht der Eindruck, dass die nichts gebacken bekommen. Aber ich glaube, wir haben da einen etwas differenzierteren Blick darauf. Es ist nicht so einfach.
Hanno hat es gerade gesagt, das ist ein ganz interessanter Punkt. Die Koalition, die aber schon auch bei allen Schwierigkeiten erkennbar bemüht ist, da irgendwie zusammenzuhalten und was zu liefern. Wir können mal Dietmar Woidke dazu hören, den brandenburgischen Langzeitministerpräsidenten.
Die Koalition arbeitet sehr intensiv. Wir haben eine ganze Reihe von Vorhaben, die jetzt noch in diesem Jahr beschlossen werden sollen. Wir haben einen Landeshaushalt beschlossen unter schwierigen Rahmenbedingungen. Und in der Beziehung ist das, was die Regierungsarbeit betrifft und die Koalition auch insgesamt, was die Koalition geliefert hat, deutlich über dem, was ich persönlich erwartet habe. Also da ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit da.
Das fand ich doch eine überraschende Aussage. Oder nicht überraschend, aber er lobt natürlich als Ministerpräsident sein eigenes Kabinett, aber gleichzeitig, das war mitten in diesem BSW-Streit, wo erst 4 Abgeordnete ausgestiegen, dann 2 wieder eingestiegen sind. Niemand wusste mehr so genau, wer gehört da eigentlich zu der Fraktion. Und der Regierungschef sagt, naja Leute, ich habe eigentlich Schlimmeres erwartet.
Ja, und das schlägt sich aber nicht nur in den Zahlen zur Sonntagsfrage nieder, sondern abgefragt wird ja im Brandenburg-Trend auch die Frage der Beliebtheit der Regierung, wie zufrieden sind sie, und das kann man an diesen Zahlen auch ablesen.
Wir sehen das bei der Regierung, wir sehen das auch bei den Beliebtheitswerten von Dietmar Woidke. Also die Landesregierung selbst landet bei 37% Zustimmung oder Menschen, die sagen, sie sind zufrieden oder sehr zufrieden. Auf der anderen Seite 57%, die unzufrieden sind. Also die deutliche Mehrheit, das kann man aufsplitten. Dann sieht man, die SPD landet da besser als das BSW. Die Zufriedenheit verteilt sich auch. SPD-Anhängerinnen und Anhänger sind deutlich zufriedener. Am unzufriedensten sind AfD-Anhängerinnen und Anhänger.
Aber ich muss mal einhaken, weil das sind so Werte, da würde in Berlin ein Kai Wegner, ein regierender Bürgermeister, lachend vom Stuhl fallen, weil er regelmäßig Werte um die 20% mit seiner Regierung einfährt und auch seinen Vorgänger es nicht anders ging. Das sind einfach so andere Welten, wenn man das hört. Also über eine 37 würde sich in Berlin jeder freuen. Das ist echt spannend.
Wie sieht man auch bei den Personen selbst. Auch das ist abgefragt worden im Brandenburg-Trend. Dietmar Woidke landet bei 48%. Das ist für ihn schlecht. Der kommt von 70% vor ein paar Jahren, ist aber trotzdem immer noch der bekannteste und beliebteste Brandenburger Politiker. Kai Wegner im Vergleich in Berlin 29%. Also da sieht man diesen Unterschied. Interessant finde ich, da kommen wir ja thematisch her, die Partei, die am meisten davon profitiert, die AfD an dieser Stelle, wenn man da ins Detail geht, der wichtigste AfD-Politiker im Landtag, Hans-Christoph Berndt, der Fraktionsvorsitzende, den kennt ein gutes Drittel der Brandenburger Bevölkerung. 2/3 wissen überhaupt nicht, wer das ist, und beliebt ist er nicht sonderlich. Der landet bei 12%, also ist sogar weniger beliebt noch als die Landesregierung. Und da merkt man, dass also dieser Zusammenhang von Parteienbeliebtheit und Personenbeliebtheit nicht unbedingt immer gegeben ist, dass die AfD aber vor allem im Moment auch einfach profitiert, ohne selbst etwas tun zu müssen.
Aber wo du gerade die Beliebtheit von einzelnen Personen ansprichst, da ist ja bemerkenswert, dass jemand wie René Wilke, also gerade erst in diesem Sommer, der Innenminister, genau, gerade erst im Sommer zum Innenminister geworden, ehemals OB in Frankfurt-Oder und erst seit wenigen Wochen Mitglied der SPD, dass der schon einen Bekanntheitsgrad von immerhin 39% bekommen hat. 20% sagen, bin zufrieden, sehr zufrieden mit ihm. Auch da ist er schon weit vor den Werten von einem Hans-Christoph Berndt, Jan Redmann, langjähriger CDU-Chef, Daniel Keller, der ja auch immer wieder als möglicher Ministerpräsidenten-Nachfolger gehandelt wird. Also der Aufstieg von René Wilke ist da bemerkenswert.
Also wenn eine Partei dann aber dermaßen auch zulegt, gleichzeitig aber Personal hat, was eigentlich nicht über die ähnlichen Bekanntheitswerte verfügt oder wo man vermuten könnte, das sind vor allen Dingen so Heroen, die vorne stehen, die jetzt gewählt werden. Lässt das den Schluss zu, dass auch hier so bundespolitische Einflüsse eine Rolle spielen?
Ich würde mal Hans-Christoph Berndt selbst antworten lassen, dass der eben angesprochene AfD-Fraktionsvorsitzende im Potsdamer Landtag.
Wir sehen eine Politik, die wir auch in den letzten Plänen gesehen haben, die einfach die Augen vor der Wirklichkeit verschließt. Wir haben ja die Frage aufgeworfen, wie soll denn das mit der Energieversorgung künftig weitergehen im letzten Plenum? Alle Anbieter von künstlicher Intelligenz setzen auf Kernkraft, die wollen sogar Harrisburg in Amerika wieder in Betrieb nehmen. Und die Antworten, die wir bekommen von der Kulturministerin Manja Schüle war, wir haben die Energiewende, das ist großartig und wir werden daran nichts ändern. Das ist ein Programm der Zerstörung unseres Landes.
Also das war Bernds Antwort auf die Frage im Grunde nach seiner Bilanz, ein Jahr rot-lila Landesregierung in Potsdam. Und da ist auch die Antwort auf deine Frage, das Thema, was er ranzieht, ist die Energiewende, ist die Frage, ob man nicht vielleicht doch in Atomkraft wieder einsteigen soll. Da wird die Corona-Politik verhandelt, da wird der Krieg in der Ukraine verhandelt, Migration natürlich als Standardthema der AfD. Das sind ja zum großen Teil Themen, die überhaupt nicht in der Landespolitik stattfinden. Wenn das aber die Erwartung ist, dann kann Landespolitik nur enttäuschen.
Da werden aber auch Dinge formuliert, die so nicht richtig sind. Also er verspricht da mit der Kernkraft, als das er spricht er davon, als sei es das Allheilmittel oder würde überall gefordert werden. Da gibt es schon vehemente Kritik daran und im Moment gehen wir einen ganz anderen Pfad und es hat ja auch äußere Einflüsse, wo eine Landesregierung, teilweise auch eine Bundesregierung nur beschränkt etwas tun kann. Also wenn dort Zölle erhoben werden beispielsweise, darunter leidet ja eine Brandenburger Wirtschaft auch gleichermaßen. Es sind ja nicht nur Sanktionen. Der Kriegszustand, das sind Belastungsfaktoren, das muss erstmal eine Regierung wegtragen und die Landesregierung hat da beschränkten Einfluss. Die AfD nutzt diese Möglichkeit, um nochmal den Rundumschlag zu machen und wie gesagt, da werden Dinge behauptet, die so nicht ganz richtig sind.
Dann stellt sich jetzt nur die Frage, wenn man die Zahlen anschaut, wie geht die Landespolitik mit dieser Situation um? Also das, was man öffentlicher wahrnimmt, ist, naja, das ist ein Regierungsbündnis. Man weiß nicht, ob das in einem Jahr noch so existiert. Es wirkt alles etwas hilflos, oder?
Ja, wir hatten vorhin das Wort bemüht und das ist zumindest mein Eindruck, dass sich alle Beteiligten, auch das BSW, zerstritten, wie es gerade ist, oder die Fraktion zumindest, in dieser Konfliktlinie zwischen Bundespartei, Landespartei, Fraktion, Regierungsbeteiligung, reiben die sich ja ziemlich auf. Und trotzdem sagen sie immer wieder, und die SPD ohnehin, wir machen hier weiter. Das hat ja an sich ganz gut funktioniert. Wir haben Dietmar Woidke gehört und wir wollen das auch weitermachen. A, weil sie müssen, weil keine Partei außer die AfD im Moment Interesse daran haben kann, dass Neuwahlen stattfinden, abgesehen davon, dass die Hürden dafür sehr hoch wären. Und mein Eindruck ist, dass man vor allem eben versucht, auch demonstrativ zu liefern und sich da an die Arbeit zu machen, kompliziert wie sie ist. Also am Freitag geht es jetzt gerade um die Krankenhausreform. Der Haushalt wird immer wieder als Erfolg genannt, dass man sich darauf überhaupt einigen konnte in dieser sehr schwierigen Haushaltslage, auch generell in der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Der Bürokratieabbau, die Mietpreisbremse ist verlängert und ausgeweitet worden. Also solche Sachen werden dann nach vorne gestellt, um eben auch zu zeigen, wir sind handlungsfähig, auch wenn man nach außen vor allem im Moment Querelen und Ärger mitbekommt.
Also da werden Dinge auch wirklich schön geredet. Und wenn wir uns mal tief in die Augen gucken, auch wir haben nicht den Eindruck, dass diese Koalition tatsächlich stabil ist. Wir fragen uns nicht, ob diese Regierung tatsächlich zerbrechen wird, sondern eher wann. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich anders kommt, aber man merkt ja auch schon die Sticheleien. Nächste Woche gibt es einen Antrag der AfD auf die Vertrauensfrage, beziehungsweise Woidke möge doch bitte die Vertrauensfrage stellen. Kann die AfD machen. Dieser Antrag wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben, aber man sieht einfach daran schon, dass man da versucht zu sticheln, dass man versucht, einen Keil in diese Koalition reinzutreiben. Und wir kriegen ja dann doch viel auch mit auf den Fluren und ich muss sagen, ja, gute Stimmung sieht wirklich anders aus. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Eindruck, die versuchen noch verbal auch viel Stabilität hineinzureden. Ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht.
Was hört ihr denn diesbezüglich aus der SPD, wenn man bedenkt, dass der Wahlsieg bei der letzten Landtagswahl ja einzig darauf zurückzuführen war, dass Dietmar Woidke alles auf eine Karte gesetzt hat und gesagt hat, mich müsst ihr wählen sozusagen. Und das ist ja auch ganz knapp gelungen, aber gleichzeitig weiß man, Dietmar Woidkes Zeit ist um. Er wird nicht nochmal kandidieren, man weiß zwar nicht genau, wann er geht. Also wie geht die SPD schon mit dieser absehbaren Lücke um? Der Name René Wilke ist schon gefallen, er wird manchmal so als möglicher Nachfolger genannt. Ist das realistisch dafür, dass er auch erst so kurz in die Partei eingetreten ist?
Ich finde, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von durchaus aussichtsreichen Kandidaten in der SPD gibt. Es ist nicht so, dass keiner Dietmar Woidke beerben wollen würde. Wir wissen jetzt nicht, wie lange er noch macht. Gefragt wird er immer wieder danach, ob er nicht vorzeitig abtritt. Die SPD ist übrigens immer gut darin gewesen, das plötzlich und unvermittelt dann zu tun. Ob jetzt beim Übergang von Manfred Stolpe auf Matthias Platzek, aber auch bei Dietmar Woidke und Matthias Platzek war es ganz ähnlich überraschend. Also eine Manja Schüle haben wir da, Wissenschaftsministerin, die immer wieder gehandelt wird. René Wilke wurde schon erwähnt, der Innenminister. Dann haben wir Daniel Keller, der Wirtschaftsminister. Denen werden alle Ambitionen nachgesagt und ich sag mal, sie sind nicht die unerfahrensten Politiker.
Dann überlassen wir die Koalition jetzt mal ihrem weiteren Schicksal und werfen noch einen Blick auf die Linke. Sie ist ja seit der Wahl nicht mehr im Landtag vertreten und ja, deren Co-Vorsitzender Sebastian Walter ist diese Woche überraschend zurückgetreten. In einem Schreiben an die Mitglieder hat er mitgeteilt, ich habe mein Amt bereits ruhen lassen, weil ich gemerkt habe, dass ich den Anforderungen der letzten Monate politisch wie privat nicht mehr gerecht werden konnte. Ich habe jetzt gesagt, überraschend zurückgetreten. Hanno, war es das wirklich oder was steckt dahinter?
Ja, es war überraschend, als dann das Schreiben plötzlich kam und hat plötzlich mal wieder, es gab ja schon den Landesparteitag der Linken, da hat man sich ein bisschen gewundert, dass Sebastian Walter erstens gar nicht da war. Es hieß aus Krankheitsgründen, hatte sich da nicht blicken lassen. Es gab aber auch wenig Worte, die zu ihm über ihn verloren wurden. Also wurde er da schon ein Stück weit ausgeblendet und wer ganz genau hingehört hat, konnte sowas vielleicht schon ahnen. Aber der Rücktritt von Sebastian Walter wirft doch einen Blick auf die Linke, die da sehr zerstritten zu sein scheint. Es gab am Donnerstagabend nochmal eine Landesvorstandssitzung, auch mit den Kreisvorsitzenden der Linken, wo man nochmal über den Rückzug von Sebastian Walter gesprochen hat. Wir wissen allerdings daraus nicht allzu viel. Man geht damit sehr diskret um. Es gibt Vorhaltungen, es gibt Vorwürfe. Da geht es um finanzielle Geschichten, da geht es auch um Awareness, Umgang in der Linken. Da kann man jetzt mal mutmaßen, worum es da gehen könnte. Sebastian Walter hat jedenfalls schon auch uns gegenüber gesagt, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien unwahr und er möchte auch juristisch dagegen vorgehen. Und deswegen ist man bei der Linken jetzt sehr vorsichtig, auch mal vor Mikrofone zu treten. Die Pressemitteilung, die am Freitag rausgegangen ist vom Landesvorstand, da steht drin, dass man von vertraulichen Prozessen ist da die Rede, von Gegenstand innerparteilicher Prozesse. Bestehende finanzielle Verbindlichkeiten, soweit formuliert man es, werden im Rahmen einer Ratenzahlungsvereinbarung ausgeglichen. Also offenbar geht es da auch ums Geld. Und dann kommt noch eine Passage bei der Linken, was bei der Linken besonders schwer wiegt. Da steht nämlich, unsere Partei steht unmissverständlich für einen diskriminierungsfreien, geschlechtergerechten, ehrlichen und wertschätzenden Umgang untereinander und in der Gesellschaft insgesamt. Also daraus lese ich, dass man eben Sebastian Walter auch vorhält, dass er da, ja, vielleicht nicht diskriminierungsfrei mit anderen Parteimitgliedern umgegangen ist, nicht geschlechtergerecht, nicht ehrlich. Also da ist viel schmutzige Wäsche, die da auch gewaschen wird, hören wir. Und keiner will sich da so richtig weit aus dem Fenster lehnen. Aber Sebastian Walter ist halt nicht irgendwer. Der hat tatsächlich die Linke geprägt in den letzten Jahren, war medial sehr präsent, kann sehr gut reden. Und war eben sehr auffällig, ein 35-jähriger Politiker bei der Linken, das hat man eben auch nicht immer. Und der Linken geht es ja politisch, wenn man den Umfragen nachgeht, gar nicht so schlecht. Sie sind nicht im Landtag, okay, haben aber auch Mitgliederzulauf. Es ist also keine sterbende Partei. Insofern ist jetzt der Rückzug von Sebastian Walter ein Schlag ins Kontor.
Wollte ich gerade fragen, denn wir haben es ja gesagt, also aus dem Landtag ist die Partei zwar rausgeflogen bei der Wahl, aber in den Umfragen ist sie jetzt durchaus wieder vertreten. Man kann also sehen, du hast gesagt, keine sterbende Partei, da ist ein Gegentrend erkennbar. Hältst du den ein bisschen für gestoppt jetzt dadurch, wenn so eine prominente, ja verhältnismäßig prominente Figur dann abtritt?
Nein, also ich glaube, dass die Linke so viel Zulauf erhält, das schiebe ich jetzt auch mal insgesamt auf bundespolitische Entwicklungen. Da ist die Linke sehr gefragt, wenn es gerade um den Rechtsruck in Deutschland geht, das Erstarken der AfD, dann hat auch dann profitiert auch die Linke davon, von dieser Polarisierung. Und deswegen sehe ich jetzt nicht zu viel Personalisierung oder würde ich jetzt Sebastian Walter da nicht zu viel Einfluss zuschieben. Aber es war doch erkennbar, dass er der Politik in Brandenburg zumindest echt ein Gesicht gegeben hat.
Wie geht es da jetzt weiter? Also die Linke ist ja eine der Parteien, die auch eine Doppelspitze hat. Das heißt, da wird erstmal solo weitergeführt dann?
Genau. Katharina Slanina wird dann erstmal wahrscheinlich solo an der Spitze stehen, aber sie beraten auch, wie es da weitergeht. Im Moment sind wohl keine Neuwahlen angekündigt, keine neuen Vorstandswahlen. Also auch da ist man noch so ein bisschen am sich finden.
Hanno Christ, Martin Adam, vielen Dank für euer Brandenburg-Update in der Spreepolitik.
Danke. Sehr gerne, sehr gerne.
Und von Potsdam begeben wir uns jetzt nach Berlin und schauen noch kurz, was dort diese Woche los war. Dazu ist jetzt bei mir im Studio mein Kollege Boris Hermel. Hallo Boris.
Hallo.
Du warst gestern bei einer Trommelwirbelveranstaltung, würde ich sagen. Also einige in der Stadt sind gerade ziemlich im Olympiafieber. Wo warst du?
Ich war im Roten Rathaus, da ist im Moment relativ häufig Olympiafieber. Gestern war es auch in großer personeller Besetzung Olympiafieber. Denn das Kuratorium des Stabes von KW Nieroman, dem Senatsolympiabeauftragten, das trommeln soll für die Olympischen Spiele, für die Bewerbung Berlins zusammen mit vier anderen Bundesländern, das kam zum ersten Mal zusammen. Da waren auch sehr prominente Sportler und Sportlerinnen dabei. Ich sag mal ein paar Namen. Paul Drucks zum Beispiel, der ehemalige Füchse-Handballer und Bronzemedaillengewinner von 2016 in Rio. Dann Malaika Mihambo, die Weitspringerin, die auch Gold gewonnen hat. Dann Ronny Raue, der Kanute- und Kajakfahrer, der auch schon zweimal Gold gewonnen hat. Und als paralympische Athletin Elena Semichin, die auch schon zweimal, nämlich bei den letzten beiden Paralympics, jeweils Gold auf 100 Meter Brust gewonnen hat. Das sind so ein bisschen die sportlichen Aushängeschilder. Interessant war aber auch, dass neben anderen Würdenträgern aus Berlin, von den Kirchenoberen bis hin zur Industrie- und Handelskammer, zum Handelsverband und so weiter, dass da aber auch ein paar Politiker dabei waren, unter anderem auch von Parteien oder aus Parteien, die eigentlich Olympia ablehnend eingestellt sind. Unter anderem der frühere Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, der den Wahlkreis Rostock vertritt und nochmal darauf hingewiesen hat, er sitzt jetzt in dem Kuratorium drin, weil er eben für seinen Wahlkreis da drin sitzt und die Rostocker Linke da oben in Mecklenburg, die sind für Olympia und er sieht da auch mehr Chancen als Risiken und widerspricht da auch seinen Berliner Genossen und Genossinnen und genauso Jörn Oltmann, der grüne Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, der ist auch mit im Kuratorium, obwohl die Grünen ja eigentlich auch Olympia ablehnen in Berlin. Also eigentlich ganz, ganz spannend und das Ganze natürlich kombiniert mit dem Blick nach vorne. Wir wollen jetzt ab Februar wirklich große Werbeveranstaltungen machen mit Online-Foren, mit Kiez-Touren. Das Kuratorium soll da immer mit dabei sein in wechselnder Besetzung. Dann hinterher mit einem Bürgerforum, einem Jugendforum. Und am Ende soll im April dann eine Bürgercharta für Olympia entstehen, die dann in das finale Bewerbungskonzept einfließt, das dann dem DOSB übergeben wird. Natürlich trommelt man da immer mit ganz viel Optimismus, verweist auf die internationale Strahlkraft Berlins. Da sei man doch klar im Vorteil gegenüber München oder Hamburg oder Rhein-Ruhr, den Mitbewerbern in Deutschland. Gleichzeitig muss man aber auch immer dazu sagen, Berlin kann eins nicht, was die anderen Bewerber können, nämlich einen Volksentscheid von oben oder eine Bürgerbefragung von oben durchführen. München hat das ja schon gemacht, da gibt es eine Mehrheit von 2/3 für Olympia. In Berlin gibt es das nicht, da wird es einen Volksentscheid wahrscheinlich geben, angestrengt von den Olympiagegnern, aber erst nachdem das DOSB im nächsten September entschieden hat. Und das Ganze hängt natürlich wie ein Damoklesschwert drüber. Der DOSB muss dann im Prinzip in Kauf nehmen, dass sie, wenn sie Berlin wählen, das Risiko eingehen, dass eventuell ein paar Monate später ein Volksentscheid sagt, April, Berlin will die Spiele aber nicht.
Das zeigt wieder einmal mehr, Olympia ist eins dieser Themen, das wirklich die Stadt ja spaltet, muss man sagen. Also auch wenn man sich mal so privat umhört, es gibt Leute, die sind wirklich glühend dafür und sagen, wir brauchen diese Spiele, das ist ein sportliches Ereignis, das die Stadt schmückt und über Jahre beflügeln wird, und andere, die dann sagen, hör mir doch auf mit den Spielen, die ist doch alles nur irgendwie eine große Kommerzveranstaltung, die am Ende der Stadt gar nicht hilft, sondern im Gegenteil viel Geld kostet. Deswegen die Frage, also dieses Kuratorium, das klingt ja sehr, sehr vornehm, muss man sagen, ja, kennt man eher aus anderen Bereichen, aus der Kultur und so. Was genau ist diese Aufgabe? Sind das im Wesentlichen Botschafter, die sozusagen Werbeträger sind, oder haben die noch weitere Aufgaben?
Also die Sportsenatorin Iris Spanger von der SPD, die hat das gestern in der Pressekonferenz einfach so erklärt, das sind Multiplikatoren. So. Mhm. Also die kommen an andere Leute ran in dieser Stadt und auch über den Tellerrand der Stadt hinaus, und das ist deren Funktion. Die sollen die Botschaft in die Welt tragen, die sollen für Berlin die Werbetrommel rühren. Und da ist eben Hermann Parzinger dabei, der frühere Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da ist Nils Busch-Petersen vom Handelsverband dabei, da ist die IHK vertreten, da ist der Verein der Kaufleute und Industrieller dabei und so weiter. Also das ist schon ein relativ breit aufgestelltes Netzwerk, was da jetzt die Werbetrommel rühren soll. Aber das ist ihre Kernfunktion. Die sollen Werbung machen für Olympia. Die sollen die Stimmung drehen.
Und gleichzeitig, du hast es schon erwähnt, gibt es eben ja auch eine Initiative, die versucht, die Gegenstimmung sozusagen aufzuheizen. No-Olympia-Bündnis, auch bekannt aus alten Zeiten. Wann immer es um Olympia ging, wann immer dieser Traum geträumt wurde, traten sie auf den Plan und haben gesagt, das bringt doch alles nichts. Mit denen hast du auch gesprochen. Wie sind die dir begegnet?
Na, mit Ablehnung, wobei ich da von den Argumenten so ein bisschen mir gedacht habe, okay, die kenne ich jetzt schon. Die kannte ich schon rund um aus den 90er Jahren. Die haben sich so groß nicht verändert. Aus den 90ern kommt mir jetzt gerade noch dieses berühmte No-Olympia-Video in den Kopf. Du wirst dich auch erinnern, Thorsten. Das war der junge Mann, der als Schattenriss gezeigt wurde und dann mit einem Pflasterstein als Autonomer zu sehen war. Und das war eine Drohung ans IOC damals. Das hat große Schlagzeilen gemacht. So weit sind sie noch nicht gegangen dieses Mal. Aber die Argumente sind halt immer, Olympia kostet wahnsinnig viel Geld, hat nur einen sehr kurzfristigen wirtschaftlichen Effekt in der Stadt und tut viel für den Spitzensport, aber nichts für den Breitensport, und ist am Ende ein Minusgeschäft. Das ist das Kernargument der Olympiagegner, und das formulieren sie auch weiterhin.
Und wie stichhaltig findest du das?
Ich finde das ganz schwer zu beurteilen. Ich habe gerade nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal mir angeguckt, was in Paris die Debatte war. Da ist ja auch gesagt worden, das wird einen riesengroßen wirtschaftlichen Nutzen haben. Den kann man so ein bisschen schwer bemessen. Am Ende hat der Rechnungshof in Frankreich gesagt, die Spiele haben 6,6 Milliarden Euro gekostet, alleine 1,44 Milliarden nur für das Sicherheitskonzept. Das wäre sicherlich, wenn Berlin das würde, hier wahrscheinlich noch teurer mit Inflation und so weiter reingerechnet, weil Sicherheit immer wichtiger wird. Und dann ist so ein bisschen die Kosten-Nutzen-Rechnung, wie viel kommt dann wirtschaftlich an in diesen zwei Wochen Paralympics und so weiter, und wie viel bleibt hängen, auch in Sachen Infrastruktur, die gebaut worden ist. Wenn ein olympisches Dorf gebaut wird, das ist ja geplant, wenn es Berlin werden würde, da in der Nähe vom ICC Richtung Bahnhof Grunewald rüber, das bliebe natürlich stehen. Das könnte man hinterher benutzen. Das ist in Paris auch so gewesen. Da sind die Wohnungen ja auch nicht wieder verschrottet worden hinterher, sondern die sind ja genutzt worden. Die Frage ist dann für die richtigen Leute, für sozial bezahlbare Mieten, oder wird es viel zu teuer? Wer hat was davon und so weiter? Wenn ich mir jetzt zurückgucke auf die gescheiterte Olympia 2000 Anstrengungen, da haben wir alle berichtet damals, was für ein Gigantismus das war auf der Berliner Senatsseite, aber unterm Strich übrig geblieben ist die Schwimm- und Sprunganlage im Prenzlauer Berg, übrig geblieben ist das Velodrom, die sind da, die werden auch genutzt. Die waren zwar viel, viel, viel zu teuer, aber da sieht man schon, also es ist nicht so, dass es alles total verpufft. Insofern ist es schwierig wirklich zu sagen, ist das ein wirtschaftlicher Nutzen oder nicht. Aber es ist auch nicht so, dass man sagen kann, es ist automatisch immer ein Minusgeschäft.
Und Berlin wäre nicht Berlin, wenn es nicht einfach nur schwarz-weiß wäre, sondern auch noch ein bisschen komplizierter. Lass uns mal noch einen kleinen Seitenblick auf ein anderes Grüppchen werfen, das sich auch nicht beirren lässt, für sich zu werben. Nämlich, es gibt ja noch Leute, die glauben, wir brauchen doch auch eine Weltausstellung, Expo. Und das wird auch gegeneinander ausgespielt. Da sind wir dann auch wieder so ein bisschen beim Schwarz-Weiß. Der regierende Bürgermeister hat schon klar gesagt, ja, Expo, Weltausstellung finde ich zwar gut, aber das heißt, wir würden die Olympischen Spiele am Ende nicht bekommen. Stehen die Expo-Werber, die haben ja diese Woche auch nochmal so ein bisschen aufgedreht, stehen die auf verlorenen Posten aus deiner Sicht?
Also es gibt ja noch eine Vorkämpferin für die Expo, das ist nach wie vor die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, die auch neben Kai Wegner sitzend diese Woche dann nochmal gesagt hat, Auch wenn er sagt, nee, ich finde es immer noch gut. Die wird auch nicht müde, das zu betonen. Aber Antwort auf deine Frage, ich glaube ja. Ich glaube, die stehen auf verlorenem Posten, weil ich glaube, dass der regierende Bürgermeister und auch eine Mehrheit im Senat klar gespiegelt bekommen haben vom DOSB, wenn ihr ernsthaft eine Chance haben wollt für Olympia, dann bindet euch bitte kein zweites Großprojekt ans Bein. Dann Fokus komplett auf Olympia, sonst habt ihr sowieso keine Chance.
Und das wird alles mit hineingetragen ins neue Jahr. Wann stehen da Entscheidungen an?
In Sachen Olympia, der DOSB wird Ende September nächsten Jahres entscheiden, mit welcher der vier Bewerberregionen man als Deutschland ins Rennen geht. Bis dahin wird die Werbetrommel weiter gerührt. Ein Volksentscheid, habe ich ja gesagt, gibt es in Berlin bis dahin nicht, kann es nicht geben wegen der Verfassung. Die wird es noch geben in Hamburg, die wird es noch geben in Rhein-Ruhr, in München hat es ihn schon gegeben. Da sind die ein bisschen im Vorteil, was das angeht. Ja.
Ich will noch über ein zweites Thema ganz kurz mit dir sprechen. Seit über einem Jahr ringt die schwarz-rote Koalition um eine Reform des Anwohnerparkens. Also für alle, die das nicht betrifft, wer zum Parken vor der Haustür eine Anwohnerparkvignette braucht, weil er in einer Parkraumbewirtschaftungszone wohnt, der zahlt dafür zurzeit noch sensationelle 20,40 Euro für 2 Jahre. Das gibt es nirgendwo sonst in der Republik. Und eigentlich sind sich doch alle einig, wenn alle über das fehlende Geld in der Stadt reden, da könnte man durchaus noch an der Preisschraube drehen, ohne dass es allzu weh tut. Aber jetzt wird nächste Woche der Doppelhaushalt verabschiedet und da steht noch immer nichts drin, was darauf hindeuten könnte, dass irgendwie da mal die Preise angepasst werden. Deswegen an dich die Frage, auch das ist ein Thema, was du beobachtet hast, Boris, diese Woche. Was läuft da gerade schief?
Also ich setze mal noch einen drauf. Das ist auch ein bisschen ein Gesichtsverlust für den regierenden Bürgermeister. Denn Kai Wegner hat Anfang November gesagt, der ist da auch nicht ganz glücklich mit dem Vorgehen seiner eigenen CDU-Fraktion, die da immer so ein bisschen gemauert haben. Ich will bis Jahresende, und zwar im Zusammenhang mit diesem Haushaltsbeschluss, der jetzt ja am 18. Dezember ansteht, will ich eine Lösung haben und eine klare Erhöhung beim Anwohnerparken, weil wir diese Einnahmen einfach brauchen. Und damit ist er nicht erfolgreich gewesen. Es wird diese Lösung nicht mehr geben. Es gibt zwar nächste Woche nochmal ein Treffen, aber alle Beteiligten wissen, das wird keine so starke Annäherung geben, dass es sofort eine Lösung gibt. Man ist jetzt in den Januar gewandert mit der Perspektive, dass man da irgendwie eine Lösung haben will. Und der aktuelle Stand ist, dass da zwei sehr unterschiedliche Konzepte einander gegenüberstehen. Die SPD hat klar gesagt im Januar letzten Jahres auf ihrer Fraktionsklausur, wir wollen auf 160 Euro im Jahr erhöhen. Man muss sich auch mal vergegenwärtigen, diese 10,20 Euro oder 20,40 Euro pro Jahr, das sind 2,8 Cent am Tag. Das ist wirklich eine unfassbar niedrige Summe.
Und auf der anderen Seite, klar, es klingt jetzt, als wäre es eine dramatische Erhöhung, aber wenn man sich umschaut in der Republik, dann ist das jetzt nicht so speziell, irgendwie so einen Preis pro Jahr aufzurufen.
Genau so ist es. Und auf der anderen Seite steht jetzt die CDU-Fraktion, wo man so ein bisschen klarer sieht, obwohl sie die Papiere nach wie vor nicht öffentlich gemacht haben, wo sie hinwollen. Da sind mehrere Konzepte auf dem Tisch. Einerseits sind sie schon dafür, dass man ein bisschen erhöht, aber nur bis zur Kostendeckung. Im Moment kostet die Verwaltung, die Ausstellung einer solchen Vignette roundabout 42 Euro. Mindestens dahin will die CDU alle 2 Jahre kommen, weil alle 2 Jahre wird die ja nur ausgestellt. Also auf 45 bis 50 Euro alle 2 Jahre für jemanden, der in so einer Parkzone wohnt. Der soll dann aber die Möglichkeit bekommen, darüber hinaus noch was zu buchen. Wenn er ganz tief in die Tasche greift, nämlich im Jahr 948 Euro zahlt, soll er überall in der Stadt parken können, so eine Art Park-Flatrate. Wenn er das nicht will, dann schlagen sie alternativ vor, dann könnte er ja zwei oder eine weitere Zone hinzubuchen für 79 Euro im Monat. Das sind alles so Konzepte, wo die SPD sagt, das widerspricht komplett der Idee der Parkraumbewirtschaftung.
Weil ja, dann am Ende möglicherweise für diejenigen, die irgendwo wohnen und sich eine Vignette kaufen, in der Hoffnung darauf dann einen Parkplatz zu finden, im Grunde möglicherweise doch nichts bleibt.
Weil der Parkdruck wahnsinnig steigen wird, weil es möglicherweise, Tino Schopf, der SPD-Verkehrspolitiker, sagt, das ist im Prinzip diese Flatrate, gerade diese Flatrate, die wäre ja ein Anreiz für mehr Autoverkehr. Und das ist ja genau das Gegenteil, was die SPD will. Die SPD will den Umweltverbund stärken, den ÖPNV stärken. Die will auch mit den 160, die sie vorschlagen, Euro, dann will sie mehr Einnahmen generieren, die dann in den ÖPNV investiert werden sollen. Und da kommt man im Moment überhaupt nicht zusammen. Als Koalition fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, wie das im Januar dann klappen soll. Sicherlich gibt es da Möglichkeiten für einen Kompromiss. Es kann aber auch sein, dass es so ausgeht, dass der regierende Bürgermeister irgendwann auf den Tisch haut und sagt, jetzt reicht's mir. Der kann einfach einen Senatsbeschluss herbeiführen, wenn er die Mehrheit im Senat zusammenkriegt und die entsprechende Verordnung ändern und linear einfach erhöhen.
Jetzt könnte man ganz schlicht sagen, okay, die CDU ist halt die Autofahrerpartei, damit hat sie schon Wahlen gewonnen, deswegen setzt sie da so ein Konzept auf. Aber du hast ja den regierenden Bürgermeister erwähnt, der da offenbar durchaus bereit ist, jetzt eine Lösung herbeizuführen, bei der auch durchaus tiefer in die Tasche gegriffen wird. Warum ist da die CDU-Fraktion so unterwegs?
Na, da gibt es verschiedene Theorien. Ich glaube, eine sehr naheliegende ist, dass die CDU-Fraktion und die CDU als Partei insgesamt weiß, dass viele ihrer Wählerinnen und Wähler in den Außenbezirken wohnen. Dass die es nicht ganz so amüsant finden, wenn sie mal in die Innenstadt fahren mit dem Auto und sie fahren halt dann öfter Auto, du hast ja gesagt, CDU-Autofahrerpartei, da ist ja was dran, dass sie dann, wenn sie in die Philharmonie wollen, wenn sie an den Kudamm wollen, wenn sie unter den Linden irgendwo parken wollen oder in Mitte irgendwo parken wollen, dass sie dann immer 4 Euro die Stunde zahlen müssen, wenn sie dann irgendwie 3 Stunden in der Oper sind, das kostet dann schon Geld und das finden, da sagt die CDU, okay, für die müssen wir auch mal was tun. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Haupterklärung für diese Ideen von Flatrate oder zusätzlichen Zonen, die man buchen kann.
Also, dann schauen wir mal, wie und ob der Knoten da noch durchschlagen werden kann. Danke für die Einparkhilfe. Boris Hermel, danke für deinen Besuch hier im Studio in der Spreepolitik.
Sehr gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Und wenn Sie sagen, Landespolitik, ja, das ist ja nett, aber ich würde dann doch mal gern den Blick über den märkischen Tellerrand hinauswerfen, dann empfehle ich Ihnen den sehr erfolgreichen Podcast Welt macht China. Was macht China eigentlich zur Weltmacht und was macht China mit der Welt? Um all das geht es in diesem ARD-Podcast Welt macht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten schaut in und auf das riesige Land und räumt nebenbei noch mit einigen Klischees auf. Welt macht China gibt's überall, zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek. Und da gibt's auch uns, die Spreepolitik. Danke, dass Sie dabei waren, sagt für diese Woche Thorsten Gabriel.